ARD.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Erstmals gibt die EU Erlöse aus russischen Vermögen frei. Die USA-Reise von Israels Premierminister Netanyahu und palästinensische Reaktionen auf seine Rede im US-Kongress. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, den 26. Juli um 17.30 Uhr. Bereits im Mai haben sich die EU-Mitgliedstaaten darauf verständigt, Milliarden Euro aus eingefrorenen russischen Staatsvermögen für den Wiederaufbau der Ukraine zu verwenden. 2022 waren im Zuge des Angriffskrieges in der Ukraine Sanktionen an Russland verhängt worden mit einem Umfang von rund 200 Milliarden Euro. Nun sind erstmals Zinserträge des Staatsvermögens von der EU freigegeben worden. Die Einzelheiten von Jakob Mayer aus Brüssel.
Es gibt keine bessere Verwendung für das Geld des Kreml, als die Ukraine und ganz Europa zu einem sichereren Ort zum Leben zu machen, schreibt die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen im Kurznachrichtendienst X. Konkret gibt die EU zur Unterstützung der Ukraine eine erste Zahlung von 1,5 Milliarden Euro aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten frei. Dabei geht es um außerordentliche Einnahmen, die dadurch erzielt wurden, dass die EU im Rahmen der Sanktionen gegen Moskau Guthaben der russischen Zentralbank gesperrt hat. Diese Einnahmen fallen bei Verwahrstellen wie dem belgischen Finanzdienstleister Euroclear an. Die EU hat im Frühjahr beschlossen, diese Gewinne zugunsten der Ukraine zu nutzen. Der Großteil des Geldes aus der ersten Tranche fließt in die Europäische Friedensfazilität, einen Topf außerhalb des EU-Haushalts, aus dem sich Mitgliedstaaten Waffenlieferungen an die Ukraine teilweise erstatten lassen können. Nach den Worten des Außenbeauftragten Josep Borrell soll damit militärische Ausrüstung bezahlt werden, etwa Luftabwehr und Artilleriemunition. Ein kleinerer Teil der Summe wird außerdem für direkte Finanzhilfen für die Ukraine genutzt. Nach Angaben der EU-Kommission sind in der EU rund 210 Milliarden Euro der russischen Zentralbank eingefroren.
Die Reaktion aus Russland auf die Entscheidung der EU-Kommission erfolgte umgehend. Allerdings, so heißt es, wird es keine sofortige Antwort geben. Man werde die nächsten Schritte erst überdenken, um dann zu einer angemessenen Antwort zu gelangen. Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben einen russischen Militärflugplatz auf der Halbinsel Krim angegriffen. Über das Ergebnis könne man derzeit noch nichts sagen. Es sei aber einer der operativen Flugplätze, die Russland zur Kontrolle des Luftraums nutze und vor allem für die Angriffe auf ukrainisches Territorium. Kommen wir zum Krieg im Gazastreifen. Israels Regierungschef Netanyahu befindet sich zurzeit auf großer US-Reise. In seiner Rede im Kongress verteidigte er seinen Kurs im Gazastreifen. Anschließend traf er US-Präsident Biden und auch das Gespräch mit Vizepräsidentin Harris liegt bereits hinter ihm. Heute nun trifft er den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner Trump. Und er macht keinen Hehl daraus, dass Israel hofft, Trump möge die Wahlen im November gewinnen. Für den israelischen Historiker Moshe Zimmermann war seine Rede im US-Kongress kein großer Erfolg. Sandra Schulz vom Deutschlandfunk wollte von ihm wissen, was Netanyahu Trump im Gespräch nun sagen wolle.
Er will allen sagen, auch den Israelis, dass er die besten Beziehungen hat, nicht nur zum jetzigen Präsidenten, sondern auch zum nächsten Präsidenten. Die israelische Regierung von heute hofft eher, dass Trump die Wahlen gewinnt und man versucht, sich anzunähern. Es gab eine kleine Twist zwischen Netanyahu und Trump, weil er die Wahl von Biden vor 4 Jahren anerkannt hat. Aber er versucht, das jetzt wieder gut zu machen und darum geht es heute.
Also Sie sagen, dass aus Sicht von Benjamin Netanyahu die Wahl mehr oder weniger gelaufen sei, was ja jetzt nach dieser Woche nochmal mit besonders vielen Fragezeichen zu sehen ist.
Ich weiß nicht, ob er davon ausgeht, dass sie gelaufen war, aber er versucht selbstverständlich zu zeigen, dass er die besten Beziehungen zu den Republikanern hat. Die Beziehungen zu den Demokraten sind eher schlecht und er versucht zu zeigen, dass er eine Nähe zu Trump vorzeigen kann.
Obwohl es von Donald Trump jetzt ja auch durchaus einen kleinen Rüffel gegeben hat. Er sagt, Netanyahu, die israelische Regierung solle ihre, das zitiere ich, ihre Öffentlichkeitsarbeit in den Griff kriegen. Was lesen Sie daraus?
Trump ist es eine einfache Sache. Ein Krieg ist schädlich, ein langer Krieg noch schädlicher. Also man muss den Krieg schnell beenden. Und was Israel betrieben hat, ist schlechte PR. Und er empfiehlt der israelischen Regierung, ihre PR-Arbeit zu ändern. Das heißt, er interveniert auch in einer Sache, die ganz bestimmt nicht seine eigene ist. Aber er zeigt, dass er nicht immer und nicht über jede Sache mit Netanyahu einverstanden ist.
Also das verstehen Sie schon auch als Ansage. Im Prinzip die Botschaft, dass dieser Krieg zu Ende gehen muss, der kommt jetzt ja nicht nur von Joe Biden und Kamala Harris, sondern eben durchaus auch von Donald Trump.
Ja, es begann schon mit Donald Trump. Donald Trump war sehr deutlich. Es ist klar, für Leute, die außerhalb Israel leben, ist die Botschaft eine eindeutige. Man muss diesen langen Krieg beenden. Man weiß nicht, worum es eigentlich geht. Das ist ein Krieg ohne Ziel. Und deswegen versuchen alle, Druck auszuüben, egal ob es jetzt in Amerika Trump oder Biden ist.
Aber würden Sie dann sagen, dass das jetzt schon irgendeinen Fortschritt gegeben hat? Also bei der Rede im Kongress, jetzt Mitte der Woche, da hat Benjamin Netanyahu in diesen rund 50 Minuten, die er gesprochen hat, da hat er den Friedensplan von Joe Biden, den hat er ja mit keinem Wort erwähnt.
Also das war kein großer Erfolg, diese Rede. Das war ein Erfolg intern in Israel für die PR von Netanyahu. Hier kam diese Botschaft oder diese Rede sehr gut an. Aber das ist eine Rede ohne Inhalt. Die Hauptsache, wie geht es weiter? Erstens mit den Geiseln und zweitens mit dem Frieden. Darüber hat er nichts gesagt und wir kommen nicht voran, weil eben Netanyahu daran interessiert ist, den Krieg fortzusetzen bis zum absoluten Sieg. Und dann gibt es keine Chance, weder für das Ende des Krieges noch für einen Plan für die Zeit nach dem Krieg.
Können Sie uns das noch weiter auffächern, wenn Sie sagen, die Rede sei gut angekommen? Auch innenpolitisch in Israel wächst ja jetzt durchaus wieder die Kritik an Netanyahu, an der Frage, was ist mit den Geiseln? Wie stark ist überhaupt das Engagement der israelischen Regierung eben für eine Befreiung der Geiseln? Also ist das Bild so klar?
Die Kritik steigt, die Kritik ist da und Netanyahu versucht zu tun, als ob er sich um die Geiseln kümmert, um diese Kritik ein bisschen zu reduzieren. Aber im Großen und Ganzen hat er mit seiner Rede dort im amerikanischen Kongress den Eindruck erzeugt für die meisten Israelis, dass er der große Staatsmann ist, dass er die Größe von Israel oder die Stärke von Israel demonstriert hat. Und dann sind die allermeisten nicht daran interessiert zu erfahren, also wie sind seine Pläne für die Zeit nach dem Krieg, weil sehr viele Israelis, wahrscheinlich die Mehrheit der Israelis davon ausgeht, ja, das Ziel soll sein, der absolute Sieg, wie auch immer man so etwas interpretieren soll.
Netanyahus Rede im US-Kongress wurde auch im Gazastreifen mit großem Interesse verfolgt, zum Beispiel in Khan Yunis, der zweitgrößten Stadt dort. Die Stadt ist regelmäßig israelischen Angriffen ausgesetzt. 150.000 Menschen sind zuletzt wieder vertrieben worden und mussten Schutz in anderen Gebieten suchen. Clemens Fehrenkotte hat Stimmen aus Khan Yunis zu Netanyahus Rede gesammelt.
Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Dort, wo in den vergangenen Tagen rund 150.000 Menschen erneut auf Anordnung der israelischen Armee ihre Notunterkünfte eiligst verlassen mussten, um dem Kriegsgeschehen auszuweichen. In der glühenden Julisonne, die Tagestemperaturen liegen bei konstant 33 Grad, steht mit Abu Mohammed einer der Vertriebenen, die auf irgendeine positive Nachricht aus Washington gehofft hatten. Der Nachrichtenagentur Reuters sagt der ältere Mann am Donnerstag: Die Rede, die gestern gehalten wurde, war eine triviale Rede, die versuchte, uns wie kleine Kinder zu verspotten. Die Vereinigten Staaten machen sich über die Menschen lustig und versammeln Bidens Anhänger und Netanyahus Anhänger im Kongress, um nach jedem zweiten Wort zu applaudieren. Was war das für eine Rede? Wo war die Positivität in der Rede? Was war der Kern der Rede und der Abmachungen, die in Zukunft stattfinden werden? In seiner Ansprache hatte sich Israels Premierminister Benjamin Netanyahu nur vage über die Zukunft des Gazastreifens geäußert. Es müsse ein, Zitat, deradikalisiertes Nachkriegs-Gaza geben, für das ein Bündnis zwischen Israel und den amerikanischen Verbündeten in der arabischen Welt erforderlich sei. Mohammed al-Nakka aus Khan Yunis schüttelt den Kopf. Wir sind in diesem Land geduldig. Dies ist unser Land und wir werden es nicht verlassen mit seinen Oliven, seinem Weizen. Wir wollen in unsere Häuser zurückkehren und in Sicherheit leben. Die Vereinigten Staaten seien einer der Hauptpartner bei dem, was hier in Gaza geschehe, sagt ein Vertriebener aus Rafah, Qasem Abu Taha, der in Khan Yunis an einer Trauerfeier teilgenommen hat. Wir werden von den Vereinigten Staaten getötet, sagt er, von amerikanischen Flugzeugen, Schiffen und Panzer. Eine Veränderung der US-Politik erwarte er sich vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen im November nicht. Nicht Kamala Harris oder Trump oder irgendjemand, der im Rennen um das Weiße Haus ist. Es wird keine Veränderung geben. Im Gegenteil, sie alle verfolgen die Interessen Israels. Keiner setzt sich für die palästinensischen Interessen ein oder will einen palästinensischen Staat für das palästinensische Volk errichten. Das ist alles gleich. Die Person ändert sich, aber die Politik ist die gleiche. Auch im besetzten Westjordanland haben viele Menschen die Ansprache Netanjahus vor dem US-Kongress verfolgt. Die Aussagen des israelischen Premierministers, wonach die Hamas für die Berichte über Hunger im Gazastreifen verantwortlich sei und Israel die Zivilbevölkerung dort schütze, kommentiert in Hebron Mohammed Nasser, ein älterer Mann, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters so. Die Bilder sprechen für sich, die Videos, die Fotos. Sagen Sie, wir lügen oder die Gazaner lügen? Aber was ist mit den Fernsehbildschirmen, mit dem Filmmaterial und den Kameras? Die ganze Welt hat die Massaker live im Fernsehen gesehen. In Kreisen der palästinensischen Autonomiebehörde ist von, Zitat, Lügen die Rede, die Netanjahu verbreitet habe. Ein absurdes Theaterstück sei im US-Kongress aufgeführt worden, so der stellvertretende Außenminister Omar Adwa Allah. Ahmed Majdalani, Mitglied des Exekutivkomitees der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, bilanziert den Auftritt Netanjahus im palästinensischen Radio so. Wir glauben, die Möglichkeiten Netanjahus vor dem Kongress zu sprechen, ist Heuchelei der Kongressmitglieder. Ihr jubelnder Applaus für jedes Wort, das er gesagt hat, ist nicht nur blinde Befangenheit für Israel, sondern Ausdruck echter Partnerschaft zwischen den staatlichen Institutionen der USA und Israel, die der Erfüllung der amerikanischen Interessen in der Region dient.
Die israelische Armee meldet unterdessen, dass seit Beginn eines erneuten Angriffs in Khan Yunis etwa 100 bewaffnete Hamas-Mitglieder getötet worden seien. Die Offensive hat bereits am Montag begonnen. Auslöser war die Neuorganisation von Kämpfern der Hamas, so lauten die israelischen Informationen. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.